ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 5. November. Wir zeichnen die Folge um 13 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Und obwohl ich in Mathe immer sehr schwach war, fange ich heute mal mit ein paar Zahlen an. Keine schönen Zahlen. Knapp 1000 Tage Krieg seit Russlands Überfall auf die Ukraine. Das haben die Ukrainer schon hinter sich. Allein auf russischer Seite hat es dabei inzwischen wohl mehr als 600.000 tote oder schwer verwundete Soldaten gegeben. Das sagen unter anderem westliche Geheimdienste und auch die NATO. Und dazu kommen, auch wenn wir darüber keine Angaben aus Kiew haben, sicherlich nicht deutlich weniger Gefallene und Verwundete auf ukrainischer Seite. Und es gibt ja noch mehr Opfer in der Ukraine. Zivile Opfer. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind es mittlerweile um die 12.000 Tote. Darunter allein mehr als 600 Kinder, plus 26.000 verletzte Zivilisten, wiederum 1.700 Kinder darunter. Und diese völkerrechtswidrigen und menschenverachtenden Angriffe gehen ja weiter. Das hat erst vor wenigen Wochen der stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen für europäische Angelegenheiten, Miroslav Jentscher, im Sicherheitsrat gesagt.
Systemic Russian attacks on Ukraine's energy infrastructure have become one of the defining, abhorrent hallmarks of this war.
Der systematische russische Angriff auf die Energieinfrastruktur der Ukraine ist zu einem der abscheulichen Kennzeichen dieses Krieges geworden. Die großflächige Unterbrechung und Zerstörung der Strom- und Wasserversorgung im ganzen Land wird die Lebensbedingungen für Millionen Ukrainer im dritten Winter dieses Krieges verschlechtern. Besonders gefährdete Gruppen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und Binnenflüchtlinge dürften davon besonders betroffen sein.
Are likely to be disproportionately affected.
Immerhin kommt jetzt zusätzliche Winterhilfe aus Deutschland. Mit 200 Millionen Euro werde die humanitäre Soforthilfe des Auswärtigen Amtes aufgestockt, damit etwa auch Häuser in Frontnähe ohne Energieversorgung Brennstoff bekommen und Ukrainer, Zitat, mit dem Nötigsten wie Decken oder warmen Wintermänteln gegen die eisigen Temperaturen ausgestattet werden könnten. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock am Montag bei ihrem Besuch in Kiew gesagt. Das war ja ein Besuch, der im doppelten Schatten der Krise unserer deutschen Ampelregierung und der US-Wahl an diesem Dienstag stand. Wir reden natürlich auch darüber, aber mit der gebotenen Vorsicht, weil halt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ja noch alles offen ist. Vor allem reden wir aber über die Lage und über das Leben in der Ukraine, so kurz vor dem, was wahrscheinlich der bisher schwerste Kriegswinter wird. Da hat Baerbock bei ihrem Kiew-Besuch die Dinge, über die wir uns hier im sicheren Deutschland sorgen und aufregen, sehr gut eingeordnet.
Wenn man hier ist und erlebt, was diese 1000 Tage für die Menschen hier bedeuten, nämlich jeden Tag betrauern zu müssen, dass Familienangehörige, dass Freunde ums Leben gekommen sind. Jeden Tag nicht zu wissen, was eigentlich mit dem eigenen Zuhause in den nächsten Tagen passieren wird, mit den eigenen Kindern. Dann sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass wir als Deutsche, dass wir als Europäer eine besondere Verantwortung tragen. Und dass wir uns im Sinne dieser internationalen Verantwortung vielleicht alle ein bisschen zusammenreißen, einfach unseren Job tun und jeden Tag dankbar sind, dass wir in Freiheit und in Frieden immer wieder aufwachen, arbeiten und unser Leben genießen dürfen.
Tja, so ist das wohl. Harris hin, Trump her und die Ampel sowieso. Unsere Welt wird nämlich nicht heute, sie wird auch nicht morgen und auch nicht übermorgen untergehen. Aber in der Ukraine ist das so vielen Menschen schon ganz konkret passiert und es passiert ja weiter. An der Front aber auch weiter hinter, wenn wieder russische Raketen oder Bomben in Häusern oder Supermärkten einschlagen. Darüber rede ich gleich ganz ausführlich mit unserer Korrespondentin Andrea Beer, die ist in Kiew. Aber erst einmal gibt's wie gewohnt den Überblick über die große Lage mit dir, mit Kai.
Genau, und wenn du gleich mit Andrea ausgiebig die Lage in der Ukraine selbst besprichst, dann habe ich mich entschlossen, mich da ein bisschen vornehm zurückzuhalten und mich eher dem zu widmen, was sich eben nicht in der Ukraine selbst abspielt, was aber trotzdem für das Land überlebenswichtig ist. Und da haben wir eben vor allem die Wahlen in einem nicht ganz unbedeutenden Land jenseits des Atlantiks, das du gut kennst, Carsten, der zweitgrößten Demokratie der Welt, also in den USA an diesem Dienstag. dass dieser Wahlausgang von der ganzen Welt beäugt wird, weil er eben Auswirkungen auf eben diese ganze Welt hat, das steht fest. In Nahost, in Gaza und Israel, in China, also im Indopazifik, wird man einen Unterschied spüren, je nachdem, ob Kamala Harris oder Donald Trump im Januar ihr Amt antreten. Andernorts natürlich auch. Und für die Ukraine könnte es in der Tat zu einer Existenz, einer Überlebensfrage werden. Denn es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ein Präsident Trump die Ukraine-Hilfen auf Null fährt oder ein Deal auf dem Rücken des Landes mit Russlands Präsident Putin aushandelt. Ein wenig hatte man auch den Eindruck, dass die USA und ein Großteil weiterer Verbündeter sowas wie die Luft angehalten hatten in letzter Zeit bis zu den Wahlen selbst und sich eben in keiner entscheidenden Frage mehr so richtig bewegt hatten. Also, wir haben ja viel darüber gesprochen, NATO-Beitritt, Freigabe weitreichender Waffen etc. etc. Das wirst du gleich mit Andrea Beer wahrscheinlich noch vertiefen. Und dann haben wir da ja noch Europa, das fürchten muss, dass Donald Trump sein Land aus dem NATO-Bündnis herausführt. John Bolton jedenfalls, ehemals US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, dann Trumps ehemaliger Sicherheitsberater und heute aber einer der größten Mahner, wie gefährlich eine zweite Trump-Amtszeit wäre, geht davon fest aus.
Ich glaube, er würde das tun. In seiner ersten Amtszeit hat er es deshalb nicht getan, weil er abgelenkt wurde. Und das wäre auch mein heißester Tipp für jeden in Europa oder in den USA, der nicht einen Austritt während seiner zweiten Amtszeit will. Er hat eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, redet über etwas anderes, findet etwas anderes, das ihn stört, um ihn abzulenken.
Soweit also John Bolton. Und selbst wenn es hier in Europa ja Leute gibt, die wissen, wie Trump tickt, der NATO-Generalsekretär Mark Rutte zählt sich ja zum Beispiel dazu, großartige Aussichten wären das für Europa sicher nicht. Aber die Chance, sich gegen Trump zu imprägnieren, also Europa auf feste eigene Füße zu stellen, was die Sicherheit angeht, wurde in den letzten 8 Jahren eben systematisch versäumt. Da hilft es auch nichts, dass einige Europäer sehr kluge Sätze sagen wie diesen.
Tirons-en les conséquences, ne dépendons pas des électeurs du Michigan tous les 4 ans, tirant à pile ou face notre sécurité.
Ziehen wir die Konsequenzen, wir dürfen uns doch nicht alle 4 Jahre abhängig machen von Wählern in Michigan und so mit unserer Sicherheit Kopf oder Zahl spielen. So hat's Frankreichs Europaminister Benjamin Haddad im französischen Sender LCI formuliert. Wie ich finde, eine richtige, aber etwas späte Erkenntnis. Und in jedem Fall wird uns das Thema europäische Eigenvorsorge die nächsten Jahre über beschäftigen, egal ob es Harris oder Trump wird, wobei es mit Trump wahrscheinlich deutlich ungemütlicher werden dürfte als mit Harris. Warum? Dazu auch mehr in dem eben erwähnten Interview mit John Bolton bei Times Radio, das wir gerne in die Shownotes legen.
Kai, wo du jetzt gerade schon über die NATO gesprochen hast, die hat ja eben einen neuen Generalsekretär, Mark Rutte, der ist Anfang der Woche in Berlin gewesen zum Antrittsbesuch. Ja, in einem nicht ganz normalen Berlin, da kriselt es ja gewaltig. Du hast den Besuch ein bisschen verfolgt. Was nimmst du damit an Erkenntnissen?
Na, zum Beispiel die, dass sich der neue NATO-Generalsekretär fast zum Verwechseln wie der alte anhört. Mark Rutte hatte einiges an Lob im Gepäck für den Bundeskanzler Olaf Scholz, dankte ihm mehr als einmal für seine Führungsrolle, für seine Unterstützung auch für die Ukraine als zweitwichtigster Geber nach den USA mit bislang 28 Milliarden Euro Unterstützung. Er verband das aber auch mit der unverhohlenen Forderung, noch mehr für die Verteidigung zu tun, auch an die Adresse Deutschlands.
All NATO allies must invest more. And I trust that Germany will continue to step up.
Alle Alliierten müssen mehr investieren, so sagt es Rutte. Er vertraue darauf, dass Deutschland weiterhin mehr tue. Das sind Sätze, die wir auch von Jens Stoltenberg genauso gehört haben und gut kennen. Jetzt drängt sich aber die Frage natürlich geradezu auf, ob nicht auch die selbsternannte Führungsnation Deutschland gerade jetzt eben mehr tun müsste für die Ukraine, wo Russland im Donbass bedeutende Geländegewinne verzeichnet, wo die USA siehe oben aus naheliegenden Gründen mit sich selbst beschäftigt sind und wo eine Atommacht aus Fernost, nämlich Nordkorea, unsere Sicherheit in Europa gefährdet, indem es Russland mit Truppen aushilft. Der Kanzler verweist auf seinen Standardsatz mit Deutschland als wichtigstem Unterstützer der Ukraine in Europa und sieht eher andere in der Pflicht.
Deutschland hat sich bewährt als ein Partner, der liefert und nicht nur Ankündigungen macht. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn in dieser besonderen Situation manche der Ankündigungen, die bereits gemacht worden sind, jetzt in die Tat umgesetzt werden würden.
Und noch ein letztes zum Thema NATO-Einladung für die Ukraine. Da gibt es aus meiner Sicht wirklich null Bewegung, auch wenn der ukrainische Präsident Zelensky ja versucht hatte, zuletzt den Druck vor allem auf Deutschland zu erhöhen, das in dieser Frage ja anders als einige in Ost- und Nordeuropa sehr auf der Bremse steht. Interessant ist, bei meinem Berlin-Besuch im September geisterte so ein bisschen das Szenario durch die Hauptstadt, dass die Ukraine im Fall, dass es tatsächlich ernsthaft zu Verhandlungen kommt eines Tages, Zugeständnisse werden machen müsse, was Gebiete angeht, aber dann im Gegenzug natürlich wasserdichte Sicherheitsgarantien bekommen müsse. Also NATO-Beitritt zum Beispiel oder einen Schutz, der diesem Beitritt gleichkommt im Falle eines neuen russischen Angriffs. Jetzt, das wollen zumindest die Kollegen von Politico erfahren haben, gäbe es neue Gedankenspiele, die in die Richtung gehen, dass die Ukraine ein neutraler Staat nach dem Vorbild Finnlands werden solle, um Gespräche überhaupt zu ermöglichen mit Russland. Gespräche, die eine Kontaktgruppe bestehend aus Deutschland, Indien, China und Brasilien mit Putin anbahnen könnte. Als Quelle nennen die Kollegen Offizielle, ohne dazu zu sagen, woher diese Offiziellen stammen. Daher sage ich an dieser Stelle mit aller Vorsicht, denn dass dies offizielle Linie der Bundesregierung wäre, würde man dort sicher abstreiten. Finnland taugt natürlich als Vorbild nun mal gar nicht, da es ja aus Angst vor Russland seinen Neutralitätsstatus gerade eben erst aufgegeben hat, weil es eben genau weiß, dass Sicherheit eben doch nur in der NATO möglich ist, dass nur das Bündnis diese wirklich bietet. Und das gilt natürlich für die Ukraine ganz genauso. Nur zur Erinnerung, die Ukraine war und ist neutral und wurde wahrscheinlich genau deshalb angegriffen.
Jetzt hast du Nordkorea schon kurz erwähnt. Die Außenministerin dieses Landes war in Moskau. Was gibt es da sonst an Neuigkeiten?
Ja, in den sozialen Medien ist auf Videos ein Händedruck zwischen Putin und der nordkoreanischen Ministerin Son Hee zu sehen, der gefühlt eine Ewigkeit dauert. Parallel dazu gibt es die Nachricht, dass Nordkorea ballistische Kurzstreckenraketen getestet hat und das wiederum betrifft ein anderes Land, Russland, mit Hilfe einer zivilen Rakete zwei iranische Satelliten ins All befördert hat. Das alles hängt insofern zusammen, als uns das eins sagt, Putin vertieft seine Beziehungen zu ebenso befreundeten wie autoritär diktatorisch regierten Staaten. Bei Nordkorea befürchtet man ja, dass Moskau im Tausch gegen haufenweise Munition und nun auch Soldaten der Kim-Diktatur nicht nur Geld zukommen lässt, sondern auch Technologie liefert, möglicherweise auch nukleare, was natürlich vor allem Südkorea extrem beunruhigt. Ohne dass bislang klar wäre, Stand Dienstagmittag, wie es genau darauf reagiert, ob es der Ukraine doch schwere Waffen liefert, wogegen sich nicht nur die Opposition wehrt, auch die Bevölkerung in Südkorea ist offenbar mit überwältigender Mehrheit dagegen. Gesetze müssten auch geändert werden, hast du ja letzte Woche auch schon so erklärt, Carsten. Das, so unser Plan jedenfalls, vertiefen wir in der kommenden Woche nochmal mit einem Experten. Und noch ein paar aktuelle Zahlen, die fast täglich ja der Aktualisierung bedürfen. Das Pentagon spricht von mittlerweile mindestens 10.000 nordkoreanischen Soldaten in der russischen Region Kursk, was sich mit südkoreanischen Angaben deckt, die von mehr als 10.000 sprechen, mit einer signifikanten Zahl, wie es da heißt, in den Frontgegenden. Laut Ukraine sind es bereits 11.000, wozu Präsident Volodymyr Zelensky etwas bitter bemerkte, Zitat, wir sehen eine Zunahme der Nordkoreaner, aber wir sehen keine Zunahme der Reaktion unserer Partner, leider. Das Thema hatten wir bereits, dass der Westen ein wenig wie gelähmt erscheint, trotz der immer neuen Meldungen in Sachen Nordkorea. Und dazu passt, wie ich finde, sehr gut die Erinnerung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, das ja diesen Ukraine Support Tracker aufgelegt hat, also die Hilfen für die Ukraine nachverfolgt und beziffert. Jetzt gibt es eine aktuelle Studie des IFW, die sich mit den Kosten einer Nicht-Unterstützung der Ukraine befasst. Und die kommt zu dem Ergebnis, würde man von heute auf morgen die Hilfen einstellen, käme das Deutschland in den nächsten Jahren teuer zu stehen. Im Moment entspricht die Militärhilfe für die Ukraine 0,1% des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Unterlässt man das, müsste man künftig 1-2% der Wirtschaftsleistung ausgeben, hat man in Kiel errechnet, weil man sich im Fall eines russischen Siegs dann besser schützen müsste, mit mehr Geflüchteten rechnen muss und mit Ausfällen beim Handel mit der Ukraine auch noch rechnen muss. Die Kosten, sagt das IFW, würden dann um das 10- oder 20-fache steigen, und zwar jährlich. Interessante Studie, finde ich, auch die findet ihr dann in den Shownotes.
Jetzt sind wir fast einmal um die ganze Welt, Kai mit einem großen Bogen, von den USA über die NATO, Deutschland zu Süd- und Nordkorea und kommen jetzt am Ende vielleicht doch nochmal nach Europa zurück. Die EU befindet sich ja ganz unabhängig mal von den USA in sehr ungewissen und schicksalhaften Zeiten.
Ja, das ist so. Wenn die zwei größten Mitgliedstaaten politische Krisen durchleben, dann ist das vielleicht sogar zwangsläufig so. Hier bei uns hängt die einst ja so euphorisch gestartete rot-grün-gelbe Koalition seit Wochen am immer seidiger werdenden Faden. Der große Nachbar Frankreich ist alles andere als stabil. Und in Brüssel finden diese Woche die Anhörungen für alle ausersehenen EU-Kommissarsposten statt. Und eigentlich kann man in der EU-Hauptstadt erst danach so richtig mit der Arbeit loslegen. Einigermaßen erleichtert immerhin war man nicht nur in Brüssel über das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Moldau, wo sich ja in der Stichwahl doch die Pro-EU-Kandidatin Maia Sandu durchgesetzt hat, gegen einen Pro-Moskau-Kandidaten, nachdem es im ersten Wahlgang, bei dem ja auch der Europakurs zur Abstimmung stand, was mit hauchdünner Mehrheit befürwortet wurde, massive Vorwürfe russischer Einflussnahme erhoben wurden, behauptet nun ausgerechnet Moskau, die Wahl sei unfair gewesen, ohne dafür Beweise vorzulegen freilich, und würde Sandu nicht anerkennen als legitime Präsidentin. Da kündet sich also neues Unheil an. Und weiter Ungewissheit herrscht auch nach wie vor im deutlich größeren Georgien, eigentlich EU-Beitrittskandidat. Aber nun hatte ja dort die Partei Der Georgische Traum die Parlamentswahl gewonnen, eine Partei, die sich zuletzt immer mehr Putin zugewendet hatte. Die Manipulations-, um nicht zu sagen Wahlfälschungsvorwürfe sind alles andere als ausgeräumt, also Ungewissheit, wie es dort weitergeht. Es gibt auch immer wieder Proteste. Die EU also muss derzeit mit sehr vielen Fragezeichen leben und nicht nur mit dem Fragezeichen, wie es eigentlich in den USA weitergeht.
Vielen Dank, lieber Kai, für diesen großen Lagebericht. Wir kommen jetzt zum Schwerpunkt in dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Übrigens auch auf Anregung eines unserer Hörer, nämlich Frank Eismann, der hat eine Mail geschrieben. Ich zitiere mal in Ausschnitten. Er schreibt, in Anbetracht der Tatsache, dass der Winter vor der Tür steht, wäre eine Sendung interessant, die drei Dinge abklärt. Damit meint er natürlich die Ukraine. Erstens, welches Ausmaß, welche Größenordnung hat die russische Zerstörung der Infrastruktur? Welche Alternativen haben die Ukrainer, was zum Beispiel Stromversorgung angeht? Oder ist mit einer erneuten Flüchtlingswelle zu rechnen? Wir haben selber ordentlich unser Brain gestormt und noch ein paar Fragen dazu uns ausgedacht. Und mit diesen Fragen werde ich jetzt Kollegin Andrea Beer konfrontieren. Die ist uns zugeschaltet aus dem ARD-Studio Kiew. Andrea, schön, dass du Zeit hast. Hallo.
Ja, hallo.
Kommen wir doch einfach am Anfang mal zu den Fragen von Frank Eismann, auch deshalb, weil sie sich ja auf die Lebensbedingungen in der Ukraine beziehen, vor diesem vermutlich ja doch sehr, sehr harten Winter. Ja, was kannst du dazu sagen? Frau Baerbock fand ich in ihren Auftreten, auch in ihren Tönen, was sie gesagt hat, stand ja schon so unter dem Einfluss, ich habe es zumindest daraus gehört, auch ein bisschen des Schocks, wie schwer die Ukraine das hat. Sie hat 200 Millionen Euro Extrahilfe angekündigt, aber wie groß aus deiner Sicht ist denn tatsächlich das Ausmaß der Zerstörung der Infrastruktur? Und gibt es zum Beispiel regionale Unterschiede?
Also die Infrastruktur, die Energieinfrastruktur in der Ukraine ist sehr kaputt. Nach Angaben von Präsident Zelensky sind 80% der Energieanlagen kaputt. Und Annalena Baerbock, sie hat ja schon mehrfach in der Ukraine hier auch mal anschauen können, was das eigentlich heißt, wie das dann aussieht. So ein zerstörtes Umspannwerk, da waren wir mal mit ihr zusammen in Kharkiv. Oder ein Heizkraftwerk oder ein Kraftwerk südlich von Kiew, das von russischen Raketen von mehreren zerstört worden ist. Also wenn man das mal sieht, wie groß das ist und wie mächtig und was kaputt dann auch wirklich ist, dann sieht man schon, wie schwierig das ist, das wieder zu reparieren. Es gibt keine Region, muss man sagen, in der Ukraine oder in den ukrainisch kontrollierten Gebieten, die nicht von Russland systematisch angegriffen wurde. Man muss sich auch immer klar machen, Russland greift ja seit 2 Jahren systematisch die Energieinfrastruktur an. Und der Energieminister hat jetzt gerade im September gesagt, es hätte mehr als 1000 gezielte Angriffe gegeben, mehrere hundert Energieanlagen, also was wird getroffen? Heizkraftwerke, Wasserkraftwerke, Dämme, Hochspannungsleitungen, Transformatoren, Umspannwerk habe ich schon angesprochen, aber auch sowas wie Gasspeicher oder einfach Leitungen, also einfach alles. Alles, was Energie betrifft, wird angegriffen und es gibt so eine Zahl, Pi mal Daumen, dass die Kapazität der Ukraine durch diese systematischen russischen Angriffe um mehr als 9 Gigawatt zurückgegangen ist.
Wie spiegelt sich das im Alltag wieder? Du lebst ja auch in dieser Stadt, in Kiew. Bisschen Strom am Tag, kein warmes Wasser. Was müssen die Menschen da aushalten und wie helfen sie sich?
Also das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man lebt. Wenn man direkt in der Nähe der Front lebt, wo es einfach auch schwieriger ist, die Dinge zu reparieren unter Beschuss, muss man auch sehen, ist es ein bisschen anders. Man merkt es zum Beispiel an der Straßenbeleuchtung. Es wird sehr viel weniger Straßenbeleuchtung gemacht. Im vorvergangenen Winter waren die Städte dunkel. Man wird sehen, wie das jetzt richtig im Winter dann wird in der Ukraine. Also dann merkt man es einfach im Alltag. Es gibt dann diese geplanten Stromabschaltungen. Man rechnet so ungefähr damit, sagen Experten, es könnte so 8 bis 14 Stunden pro Tag sogar keinen Strom geben. Und was heißt das? Man muss sich nur vorstellen, man steht morgens auf, man geht ins Bad, man hat warmes Wasser, man macht Licht, man macht vielleicht die Handtuchheizung an, man macht sich Kaffee mit dem Wasserkocher, dann stellt man vielleicht die Waschmaschine an, den Toaster, dann föhnt man sich, alles Dinge, für die man Strom braucht. Aber noch viel wichtiger ist natürlich Krankenhäuser, Frühchenstation, Intensivstation, Schule, Kindergarten. Also man sieht, es betrifft jeden, immer, überall. Und natürlich helfen sich die Leute, Generatoren sind enorm wichtig, die kann man aber im Privathaushalt natürlich nicht haben. Es gibt immer mal so clevere Wohngemeinschaften, die haben sich jetzt schon in den letzten Jahren, weil es hat sich ja abgezeichnet, dass das so bleibt, zum Beispiel zusammengelegt, eine Solaranlage aufs Dach gemacht und so. Aber das sind eigentlich die wenigsten, denn dazu braucht man einfach die Fähigkeit und die Kraft, sich zu organisieren und natürlich Geld.
Geld ist ein Problem. Ich kann mir vorstellen, im dritten Winter irgendwann natürlich auch mal, was du sagst, diese Resilienz, also die Fähigkeit zu sagen, komm, wir schaffen es nochmal. Da fragt ja unser Hörer, müssen wir mit einer neuen Flüchtlingswelle rechnen von Ukrainern? Vielleicht ja auch nur Binnenflüchtlinge. Wie siehst du die Lage? Sagen die Leute irgendwann, ich kann einfach nicht mehr?
Ja, viele können nicht mehr, aber man hört auch immer wieder gepaart mit diesem Satz, wir haben ja keine Wahl. Was sollen wir denn machen? Wir werden angegriffen, wir brauchen Hilfe, wir müssen kämpfen, wir wollen das alles nicht. Niemand mehr wünscht sich mehr als wir den Frieden, aber wir können das nicht mehr. Aber das mit den Binnenflüchtlingen ist ein wichtiger Punkt. Schauen wir jetzt mal in den Donbass, wo die militärische Lage so schwierig ist, wo jeden Tag irgendwie kleine Orte, von denen noch nie jemand was gehört hat, außerhalb der Ukraine, eingenommen werden von den Russen. Das bedeutet immer, dass die Menschen Richtung Westen müssen. Sie müssen, sie können da nicht bleiben und auch da wieder Geld. Manche können selber weg, die gehen dann vielleicht in eine Stadt im Westen, nach Dnipro, vielleicht nach Uschgorod oder nach Lviv ganz im Westen. Andere müssen, weil sie mit staatlichen Hilfen weggehen, müssen dahin, wo sie eben hingewiesen werden. Das heißt, es sind Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Aber ja, man überlegt, je nachdem, wie man das jetzt schafft mit dem Energiesystem, wie es auch militärisch weitergeht, könnte es schon sein, dass sich Millionen Menschen weiter überlegen, bleibe ich jetzt hier im Land, gehe ich Richtung Westen, also auf gepackten Koffern sitzen. Und man muss sich immer klar machen, hier sind 15 Millionen fast Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Menschen haben keine Arbeit, die haben die Arbeit verloren. Und wenn die Leute innerhalb der Ukraine weg müssen, weil sie gezwungen werden, weil die russische Armee vorrückt, und dann stören die einfach auch, weil es dann Kämpfe gibt, dann müssen die Zivilisten weg, dann verlieren die ihre Arbeit und so weiter. Also die Leute verarmen auch. Das ist auch ein großes Problem. Das heißt, ja, man muss schon damit rechnen, dass es Bewegung gibt von Menschen, die dann noch mehr als bisher auf Schutz angewiesen sind.
Nun lesen wir hier aus der Distanz ja viel über das, was tatsächlich oder auch angeblich in der Ukraine passiert. Vieles können wir nicht wirklich überprüfen. Was mir Ende vergangener Woche aufgefallen ist, ich hatte es auch im Podcast kurz angesprochen, da gab es Berichte über ein angebliches Geheimabkommen mit Russland, was die Angriffe auf Infrastruktur angeht. Die Ukraine greift ja auch militärische Ziele, vorwiegend ist zumindest mein Eindruck, auf russischem Gebiet an. Da habe es so eine Art Deal gegeben, das mal runterzufahren, und das sei auch schon passiert. An dem Wochenende aber dann wieder schlimme Angriffe auf Kiew. Gibt es aus deiner Sicht irgendeine Bestätigung oder auch nur einen Hinweis darauf, dass da was dran sein könnte?
Bestätigung nein, Hinweise würde ich sagen ja. Der wirklich sehr einflussreiche Stabschef von Präsident Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, der hat jetzt gerade im ukrainischen Fernsehen das nochmal dementiert. Nein, es gibt keine Verhandlungen, hat er gesagt, zwischen Russland und der Ukraine. Das ist natürlich ein Reizwort aus ukrainischer Sicht. Aber er hat darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der sogenannten Friedensformel, also das ist ja ein Friedensplan, eine diplomatische Initiative der Ukraine, ein möglicher Weg zum Frieden, zu Gesprächen mit Russland, dass es im Rahmen dieser sogenannten Friedensformel Konferenzen gegeben hat. Da sei es um Energiesicherheit gegangen. Da hätte man festgelegt, ja okay, voneinander getrennte Vereinbarungen sind möglich. Beispiel, Katar oder irgendein anderes Land wäre bereit, das zu übernehmen. Und dann könnte man ja getrennt mit Moskau und Kiew darüber sprechen und etwas festlegen, so wie es zum Beispiel auch bei dem Getreideabkommen war. Wir erinnern uns, unter der Regie der Vereinten Nationen und der Türkei ist das zustande gekommen, nicht zwischen Russland und der Ukraine, sondern sozusagen über, und die haben jeweils mit dem anderen Land das verabredet. Also da sagen die, ja, okay. Und Selenskyj, der Präsident der Ukraine, hat sogar gesagt, wenn sowas klappen würde, bei Energieangriffen oder, er hat noch einen Punkt genannt, bei freier Schifffahrt, würde das als Signal verstanden werden können, dass Russland möglicherweise bereit sei, den Krieg zu beenden.
Da gibt es noch mehr Berichte, die wir nicht verifizieren können, aber du bist jetzt mal da und sagst mal deine Meinung. Es gab in Medien, auch ukrainischen Medien habe ich gelesen, so Hinweise darauf, vielleicht ziehen wir uns langsam mal aus der Kursregion wieder zurück. Da werden auch anonym Generäle zitiert. Entweder weil sie da nicht weiterkommen oder aber weil man sich sagt, wir brauchen die Truppen einfach im Osten mehr. Was ist an diesen Gerüchten dran? Hast du sie auch gehört? Vermutlich ja.
Ja, gehört haben wir die natürlich auch und gehen im Grunde genauso vor wie ihr, versuchen mit Soldaten zu sprechen, versuchen möglicherweise mit Soldaten zu sprechen, die vor Ort sind. Offiziell wird das nicht bestätigt, kein möglicher Rückzug der Ukraine aus der russischen Grenzregion Kursk. Das wird ja auch immer so bei Experten oder den Analysen so gehandelt, vielleicht können wir das ja gegen irgendwas eintauschen. Der Armeechef der Ukraine, Oleksandr Sirski, hat jetzt gerade nochmal wiederholt, nein, das ist wichtig, weil das ist auch eine Pufferzone, um russische Angriffe bzw. eine mögliche Offensive auf die nordöstliche Region Sumy zu verhindern. Das war ja so ein Grund. Oder Kriegsgefangene machen und dann austauschen. Da gab es ja jetzt auch relativ viele Austausche zuletzt. Allerdings muss man auch sagen, die Region Sumy steht sehr stark weiter unter russischem Beschuss, auch auf Energieanlagen übrigens. Und laut Sirski hat Russland jetzt gerade 50.000 seiner Truppen in die Region Kursk verlegt. Aus den südlichen und südöstlichen Regionen, hat er gesagt, Zaporizhia, Cherson. Das ist so die Gemengelage. Aus Kursk hören wir von Quellen, dass es viele Verluste geben würde auf ukrainischer Seite. Und auch andere Medien schreiben ja in so eine Richtung. Und es gibt eine Debatte unter Experten hier, ob Kiew das Gebiet Kursk noch lange halten kann, worauf man sich konzentrieren sollte, also nicht Orte einnehmen, sondern mehr strategische Punkte halten und so weiter. Also das wird hier auf jeden Fall debattiert.
Gibt es denn schon erste Hinweise darauf, dass Nordkoreas Soldaten, die ja laut vielerlei Berichten auch in der Kursregion sind, schon in Kampfhandlungen verwickelt worden sind?
Also das wird in Zusammenhang mit Kursk tatsächlich immer wieder jetzt genannt, dass die ja schon zu Tausenden vor Ort sein sollen. Offiziell ist noch keiner aufgetaucht. Ich habe auch noch mal angerufen bei dem zuständigen Stab für Kriegsgefangene, ob sie vielleicht schon welche gefangen genommen haben, möglicherweise auch tote Soldaten aus Nordkorea bekommen haben. Dann hieß es ja auch schon, es seien welche desertiert. Da wurde das nicht bejaht, nicht verneint, sondern kein Kommentar im Moment. Und die Ukraine ruft die Nordkoreaner zum Desertieren auf. Es gibt schon Videos, wo schöne Kriegsgefangenenlager gezeigt werden mit Raucherecke und gutem Essen und so. Da gibt es ja so ein Projekt, das immer ermuntert, aufzugeben auf Koreanisch. Aber es wäre natürlich ein großes Problem, wenn jetzt nordkoreanische Soldaten zu Tausenden eingesetzt werden, denn die Ukraine hat einfach zu wenig Ausrüstung und ist militärisch unter Druck. Und für Kiew ist alles von Nachteil, was diesen Druck verstärkt.
Man geht allgemein davon aus, wenn sie noch nicht kämpfen, dass sie kämpfen werden. Warum sollten sie sonst da sein in dieser großen Zahl? Das ist die eine Seite, aber auch auf der anderen Seite, der ukrainischen Seite, kämpfen ja nicht nur Ukrainer. Ich habe deinen Beitrag gehört, an diesem Dienstag zwei Amerikaner getroffen, die auf ukrainischer Seite zu den Waffen gegriffen haben. Ich nehme mal an, das haben sie natürlich privat gemacht, aus eigenem Interesse und nicht aufgrund irgendeiner Vereinbarung, logischerweise. Was war dein Eindruck? Was waren das für Leute und was motiviert die, das zu tun?
Also das sind welche, die in der Internationalen Legion kämpfen. Da können eigentlich alle Ausländer sich melden und fragen, ob sie mitkämpfen dürfen, wenn sie das wollen. Sie müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Also sie dürfen zum Beispiel keine Vorstrafen haben. Sie müssen ein bestimmtes Alter haben. Sie werden medizinisch geprüft. Sie werden psychologisch geprüft, dass man da keine Berserker irgendwie aufnimmt. Und diese beiden, das sind zwei Amerikaner, beide sehr professionell militärisch. Der eine mehr als 8 Jahre in der amerikanischen Armee gekämpft, unter anderem im Nahen Osten. Der andere war in der Fremdenlegion, war in Mali, war im Irak. Und beide ja, haben eigentlich gesagt, na ja, als wir das gehört haben, dass Russlands Großoffensive oder Großangriff auf die Ukraine im Februar 2022, da wollten wir eigentlich sofort kommen. Wir wollten kommen und wir wollen dieses Land verteidigen, denn es ist doch so, dass wir für die Freiheit kämpfen wollen. Und der eine hat gesagt, na ja, ich habe einfach den Eindruck gehabt, ich kann aus meinem Beruf noch was rausholen, ich kann einfach was beitragen. Und der andere, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das weiß man natürlich dann auch nicht so genau, wie das wirklich ist, dass er aus einer zerrütteten Familie kommt, hat er auch gesagt, und er hat irgendwie bei der Armee was gefunden. Und dann ist er eben über Umwege zu ukrainischen Freunden gekommen und jetzt hat er irgendwie eine Motivation, ein Land zu verteidigen. Was aber interessant war, denn wir haben natürlich gefragt, okay, ihr kennt andere Armeen. Wie ist es denn jetzt hier mit Munition, mit Ausrüstung und so weiter? Und da haben sie gesagt, also wir haben einfach viel zu wenig. Und der eine, Datsch, 25 Jahre alt, hat ein Beispiel gesagt. Er hat gesagt, okay, wenn ich vorher im Schützengraben war und wir hatten irgendwie ein Problem, dann haben wir einfach die Luftverteidigung angefordert oder die anderen Einheiten oder so und die sind gekommen und haben uns geholfen. Das geht hier nicht. Es gibt keine Luftverteidigung. Und wenn wir Glück haben, helfen uns die benachbarten Einheiten oder auch nicht. Wir haben zu wenig Waffen, wir haben zu wenig Munition. Und ein Problem ist, dass eben auch immer mal wieder ukrainische Soldaten da sind, die nicht erfahren sind, die nicht genug Ausbildung haben und die einfach oft nicht wissen würden, das sagte er, was sie dann zu tun haben bei so harten Angriffen der Russen, weil man da eben auch, wenn man nicht die Munition und all das hat, sehr stark auf seine persönlichen Fähigkeiten zurückgeworfen sei.
Das hat mir ein deutscher General schon vor Monaten gesagt, wörtlich, da kämpfen Zivilisten in Uniformen, einfach weil die Ukraine natürlich auch begrenzte Ressourcen hat an gut ausgebildeten Soldaten. Bin ich gleich bei der nächsten Frage. Es gibt ja eben nicht nur Mangel an Munition, den haben wir jetzt besprochen, es gibt auch Mangel an Frauen und Männern, die kämpfen wollen. Wir haben letzte Woche, glaube ich, berichtet, dass die Ukraine gesagt hat, wir haben ein neues Wehrpflichtgesetz oder wir haben es ein bisschen modifiziert. 160.000 zusätzliche Leute sollen jetzt zu den Waffen gerufen werden. Kann sowas überhaupt klappen? Und selbst wenn, würde das an der Front im Osten was ändern?
Also das Problem ist immer grundsätzlich bei allen Fragen, die militärisch besprochen werden, die Ukraine hat keine Zeit. Der Ukraine rennt die Zeit davon, in jeder Beziehung, zum Beispiel auch bei der Rüstungsindustrie. Ja, sie konzentrieren sich darauf, die ganzen Drohnen zu entwickeln, auch bunkerbrechende Drohnen und. Aber das geht eben nicht so schnell. Und das Problem ist hier, die Ukraine wird zahlenmäßig immer unterlegen bleiben gegenüber Russland, das ja jetzt auch noch Nordkoreaner sich geholt hat. Das macht die Ukraine ja nicht. Und diese mehr als 160.000 mehr, das hat der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats angekündigt, im Parlament war das. Aber selbst dann, und das hat er selber gesagt, werden die Einheiten, die wir haben, erst zu 85% aufgefüllt. Und da sieht man eben auch, wie groß die Verluste auf ukrainischer Seite sein müssen. Und das Thema Mobilisierung, das du angesprochen hast, ist grundsätzlich ein Riesenproblem. Sie haben das Einzugsalter runtergesetzt im Mai von 27 auf 25, die Wehrerfassung verschärft. Dann konnten sie einige Monate über mehr Soldaten einziehen, rund 30.000, das ging wieder zurück. Und viele sagen, diese zusätzlichen 160.000, das wird vermutlich nicht klappen. Denn die Ukraine hat ja nicht nur mit Russland zu kämpfen und mit Nordkorea und mit dem Iran, der sie beliefert, und China im Prinzip, sondern auch mit Flucht, mit Migration, mit sich freikaufen können von der Armee, also Korruption, demografischer Wandel, viele sind tot, viele sind verletzt. Und du hast gesagt, da kämpfen Zivilisten, die haben oft nicht genug Ausbildung und so weiter und nicht genug Ausrüstung und Waffen und das motiviert sie eben auch nicht. Und dann noch ein Punkt, der häufig vorkommt, dass die Wehrämter eben Wehrpflichtige auf der Straße mitnehmen. Wir haben neulich mit dem Chef eines großen Supermarkts ein Interview gemacht. Er hat gesagt, jeden Tag habe ich eigentlich Schwund. Angestellte auf dem Weg zur Arbeit werden mitgenommen, zum Beispiel an der Bushaltestelle. Das heißt, und das ist auch der politischen Führung bewusst, dieses Thema Mobilisierung, das in Wirklichkeit unauflösbar ist, wie man merkt, hat eben die Sprengkraft, die Gesellschaft zu spalten und zu polarisieren. Und das nützt natürlich Russland. Und das sagen auch die politischen Führer in Hintergrundgesprächen und so weiter. Das ist den Leuten sehr bewusst und daran müssen sie arbeiten, aber das ist eben wirklich eine riesen Herausforderung.
Das ist die klassische Zwickmühle. Berufe ich ein, bin ich vielleicht militärisch stärker, aber was die innere Resilienz angeht, schwächer, andersrum, auch keine Lösung. Das klingt jetzt alles nicht wirklich gut, Andrea. Es gab Berichte, die Front im Osten wackele, drücke ich mich jetzt mal vorsichtig aus. Einige sagen auch, sie löst sich teilweise auf. Wie ernst ist dort die Lage tatsächlich?
Sehr ernst. Und das sagen auch die Militärs hier. Das sagen eigentlich durch die Bank weg alle, denn es ist einfach unübersehbar. Man sieht ja, dass zum Beispiel im Donbass die russische Armee vorrückt und immer wieder Orte eingenommen werden. Nehmen wir zum Beispiel nochmal Pokrovsk. Da habt ihr ja auch schon oft darüber gesprochen und berichtet. Schauen wir uns das an. Noch sind immer 12.000 Leute dort. Nicht so viele. 55 Kinder. Die bekommen irgendwie alle noch humanitäre Hilfe. Die meisten haben keinen Strom mehr. Es gibt keine Heizung. Sie haben gesagt, das fangen wir gar nicht mehr an in der Stadt. Und man sieht eben zum Beispiel an Pokrovsk, wie stark diese Region unter Druck ist. Und das hat jetzt auch Armeechef Sirski gesagt. Das ist eine sehr problematische Region. Oder auch Kurachowe da in der Nähe. Das ist sehr, sehr stark umkämpft. Kupjansk gibt es sehr, sehr viele Angriffe von Seiten der Russen. Also der Donbass ist sehr stark unter Druck. Und da hat eben die Offensive in Kursk und die Besetzung eines Teils der Grenzregion dort oben eben nicht die Entlastung gebracht, auf die man natürlich gehofft hatte.
Letzte Frage. Wir unterhalten uns ja an diesem Dienstag, während in den USA so langsam die Wahlformen annimmt. Bei uns, habe ich das Gefühl, gibt es eine Menge Leute, die sich vor der nächsten Nacht eher fürchten und sagen, vielleicht schlafe ich einfach mal durch und dann gucken, wie ich am Mittwoch aufwache, wenn Trump gewählt wird. Wie groß ist davor die Angst bei dir in der Ukraine?
Die Leute haben sehr große Angst davor, dass Donald Trump gewinnen könnte, denn sie trauen ihm zu, dass er die Waffenlieferungen einstellt. Die USA ist der wichtigste Unterstützer der Ukraine, militärisch, finanziell, politisch. Auch wenn den Leuten hier im Land und auch den politischen Vertretern und den militärischen Vertretern das nicht weit genug geht, was Joe Biden zum Beispiel gemacht hat, Stichwort Langstreckenwaffen in Russland einsetzen, wurde nicht erlaubt. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also sie haben aber sehr große Sorgen, dass Donald Trump gewinnen könnte, denn sie sagen, er könnte uns eben zwingen zu einem Frieden in Anführungszeichen oder zu Gesprächen mit Russland, die wir nicht wollen, einfach weil wir dann noch weniger haben und uns nicht weiter verteidigen können. Auf der anderen Seite haben viele Experten, auch mit denen wir jetzt im Vorfeld gesprochen haben, gesagt, naja, Kamala Harris hat natürlich gesagt, ja, wir werden auf jeden Fall die Ukraine weiter unterstützen und Zelensky war ja auch dort und hat seinen sogenannten Siegesplan vorgestellt. Er hat sich mit beiden Kandidaten getroffen, hat übrigens gesagt, ja, es war maximal positiv, mit Donald Trump zu reden. Da kann man sich jetzt fragen, was das bedeutet. Aber dass Kamala Harris so eine Art Joe Biden 2.0 werden könnte, denn aus Sicht vieler hier ist sie einfach viel zu unkonkret geblieben. Ja, sie hat einfach nicht gesagt, was bedeutet das eigentlich, die Ukraine zu unterstützen. Denn die USA haben einfach andere Interessen und könnten möglicherweise die Ukraine so ein bisschen an der kürzeren Leine halten, so wie es jetzt hier empfunden wird. Also es ist absolut existenziell für die Ukraine, wie es in den USA politisch weitergeht. Kamala Harris besteht natürlich mehr Hoffnung. Die Führung hier hat sich natürlich zurückgehalten. Sie müssen mit beiden leben. Sie können jetzt vorher nicht sagen, nö, Trump, wenn er gewinnt, das wäre für uns ganz schlecht. Das haben sie natürlich nicht gemacht. Aber es ist schon vollkommen klar, dass Donald Trump zumindest Stand jetzt die deutlich riskantere Wahl wäre aus Sicht der Ukraine und eine große, große Sorge und Skepsis hervorruft.
Andrea, vielen Dank für dieses sehr lange und tiefe Gespräch. Es macht einem natürlich mehr Sorgen, als es einem lieb werden, klar, aber viele Dinge werden klarer. Wir bleiben dran und wir werden am Freitag natürlich das Ergebnis der Wahl in den USA schon etwas genauer kennen und auch mit Blick auf die Ukraine analysieren. Also nochmal vielen Dank, Andrea Bär in Kiew.
Ich danke auch.
Und danke an euch beide. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail wie gewohnt an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und dann haben wir an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp. Der Tagesschau-Podcast 11KM plant für die US-Wahl eine ganz besondere Folge. Host Viktoria Kobmann wird die Wahlnacht live verfolgen und immer mal wieder zu Korrespondentinnen und Korrespondenten in den USA schalten, um die Stimmung vor Ort einzufangen. Wenn ihr also Lust habt, die Wahlnacht in rund 30 Minuten nachzuhören, schaut am Mittwochmorgen gern mal gegen 8 Uhr rein in den Feed von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Am späten Nachmittag gibt es dann aus unserer Redaktion den Podcast Amerika, wir müssen reden mit Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon mit einer ersten Analyse und Einschätzung der Lage.
ARD.